Danke, Christoph, für die Hinleitung zur Predigt. Liebe Gemeinde, Elvis Presley, der genannte The King of Rock'n'Roll, er freut sich bis zum heutigen Tag, auch jetzt 40 Jahre, 1977, gestorben, immer noch großer Beliebtheit. 25 Jahre nach seinem Tod war das Album seiner größten Hits 3 Wochen lang die Nummer 1 in den Verkaufscharts der USA. Aber trotz seines Erfolges war Elvis Presley nach Aussage seiner Frau Priscilla ein unglücklicher und unerfüllter Mann. Er starb an Fettleibigkeit und Drogenmissbrauch im Alter von 42 Jahren. Seine Frau Priscilla sagt in einem Interview über ihn einmal Folgendes. Elvis, so sagt sie, hatte immer ein Problem mit der Frage, wer er eigentlich war und was der Sinn seines Lebens wäre. Er dachte, dass er aus einem bestimmten Grund auf der Erde war, vielleicht um zu predigen, vielleicht um zu dienen, vielleicht um sich um andere Menschen zu kümmern. Er trug diese schmerzhafte Frage immer mit sich herum und er wusste, dass das Leben, was er führte, nicht die richtige Antwort war auf diese Frage. Und dann sagt sie am Ende, auf der Bühne hat er sich wohlgefühlt, denn dort musste er nicht darüber nachdenken. Ich frage mich, wie viele andere Stars, Popstars und Sänger unserer Zeit geht es genauso. Sie haben genau dieselben Probleme. Und wenn sie dort singen und andere begeistern, ist das nicht das, wovon sie eigentlich tief wissen, was sie eigentlich tun sollten. Das ist eine Tragik. Es ist eine Tragik, wenn wir Menschen das tun und der Öffentlichkeit tun, was gar nicht dem entspricht, was wir eigentlich tun sollten. Elvis hatte keine Ahnung, wo er mit der Suche nach einer Antwort finden beginnen sollte. In gewisser Weise war er verloren. Wie tragisch ist das? Seine schöne Stimme, seine Musikalität. Manche erinnern sich Love Me Tender, Love Me True und andere Titel. Kommt man in den Sinn bei diesem Namen? Vielleicht bei den Älteren eher als bei den Jüngeren, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, diese Gaben hätten ein Wegweiser sein können zu einer wesentlichen Antwort auf diese Frage, wer ich eigentlich bin, wozu ich gemacht bin. Wie gut und gesegnet ist es, wenn man in jungen Jahren bereits auf diese Frage eine Antwort findet oder beginnt, eine Antwort darauf zu entdecken. Die Frage, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Wozu bin ich da? Was ist mit meinem Leben los? Wo soll es gut sein? Wem soll mein Leben dienen? Elvis hatte das Gefühl, dass er lebte, um etwas Bestimmtes zu tun, zu dienen, zu predigen, zu helfen, etwas Bestimmtes mit seinem Leben anzufangen. Aber er fand darauf einfach keine Antwort. Auf die Spur bringt uns ein Wort des Apostels Paulus, wenn er im Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 10 geschrieben hat, wir sind seine Geschöpfung in Christus Jesus dazu geschaffen, um in unserem Wegen, unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus vorbereitet hat. Keiner von uns ist Produkt vom Fließband, sondern jeder von uns ist ein maßgefertigtes, ein handgeschöpftes, ein originales Meisterwerk Gottes. Und Gott hat sich bei jedem von uns etwas Besonderes gedacht und rüstet jeden damit aus, damit das entfalten kann, wozu sein Leben da ist. So wie es in der Schöpfung der Fall ist, wie Christoph uns das dargelegt hat, wie es jedem gerade in diesen Frühlingstagen eindringlich vor Augen steht, so hat Gott auch in uns etwas hineingelegt. Nur bei uns geschieht das nicht automatisch, sondern es will erkannt, entdeckt werden, will umgesetzt, will geliebt werden. Das macht uns als Krone der Schöpfung aus. Aber die Schöpfung kann uns dazu anleiten, uns dazu Hilfestellung geben, um den Sinn unseres Lebens zu finden. Das Thema ist der erste Teil meiner Predigt. Gott zu dienen, indem wir anderen dienen. Leben mit Vision, einige Hauskreise, einige beschäftigen sich persönlich seit Anfang des Jahres damit. Das ist das Thema für den Monat Mai. Geschaffen, um Gott zu dienen, indem wir anderen dienen. Dies zu entdecken, gehört, denke ich, zu dem Spannendsten, was es im Leben überhaupt geben kann. Bestätigung finde ich dafür in einer Beispielgeschichte, die schon angesprochen wurde vorhin, die Jesus damals erzählt hat. Wir können sie nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Da heißt es folgendermaßen: Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Um einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden aber nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste über Land. Sogleich aber ging der die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2 Talente. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub sein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben und siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du treuer und guter Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Schmeiß es ihm für die Füße, man kann es richtig vor sich sehen. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber dem nicht, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Weinen und Zähneknirschen. Soweit dieses Wort Gottes, das Gleichnis unseres Herrn. Um es zu verstehen, was Jesus hier meint, ist es wichtig, diese Geschichte vor dem Hintergrund der damaligen Zeit wahrzunehmen. Es gab schon in Israel Großgrundbesitzer und reiche Kaufleute, Unternehmer, die eine Zeit ins Ausland gingen, um dort ihr Glück zu suchen, entweder dort ihr Leben zu genießen oder Geschäfte dort zu machen. Manchen führte es bis nach Rom oder Alexandria. In der Zeit, wo sie abwesend waren, beauftragten sie in der Regel vertrauenswürdige Personen, ihr Geschäft vor Ort weiterzuführen. Sie sollten mit seinem Vermögen gewinnbringend wirtschaften. Dazu übertrugen sie diesen Dienern häufig sogenannte Prokura, also überumfassende Vollmachten. Sie durften durchaus Eigeninitiative entwickeln, wenn sie das Kapital investierten. Hier verteilte der Mann sein Vermögen auf 3 Leute, und zwar unterschiedlich. Der Wert war ganz beträchtlich. 1 Pfund allein entsprach etwa 9.000 Silbergroschen. Das sind 9.000 Tageslöhne der damaligen Zeit gewesen. Also 2,5 Jahre konnte man damit leben. Und 5 davon wären 12 Jahre. Und der Eigner machte unmissverständlich klar, dass sie ihm bei seiner Rückkehr darüber Rechenschaft würden geben müssen. Es ist unschwer zu erkennen, dass Jesus hier eigentlich von sich selbst spricht. Er ist derjenige, der seinen Jüngern Aufträge gegeben hat, der sie unterwiesen hat seiner Lebzeit und vor seiner Himmelfahrt. Er ist dann der zum Vater zurückgekehrt ist und er nach langer Zeit wiederkommen wird und Rechenschaft verlangen wird von dem, wie seine Jünger mit ihrem Leben umgegangen sind. Jeder von uns widmet sein Leben irgendwelchen Personen oder Sachen, für die uns der Einsatz lohnenswert erscheint. Die Frage ist, wem hast du dein Leben gewidmet? Wem hast du dein Leben verschrieben? Jesus ruft dich zu sich. Er möchte dich berufen, ihm zu dienen, dein Leben ihm zu feiern und seinem Auftrag. Dann wirst du eines Tages vor Gott stehen und er wird dich fragen, was hast du mit dem angefangen, was ich dir gegeben habe, mit deinen Gaben und Fähigkeiten? Mit dem, was ich dir in die Wiege gelegt habe, was du gefunden hast, was dir mitgegeben worden ist zu Hause, mit deiner Bildung, mit deinen Beziehungen, mit all dem Geflecht deines Lebens, was hast du damit gemacht? Ich habe dich doch wunderbar geschaffen. Was werden wir ihm darauf antworten? Vielleicht dies, ach Herr, ich war sehr beschäftigt mit meinen eigenen Plänen und Zielen. Ich kam einfach nicht dazu, dir zu dienen. Keine Zeit. Und wird sagen, falsche Antwort. Was hast denn du dir gedacht, dass ich dich auf die Erde setze, damit du nur für dich selbst lebst? Ich habe dich geschaffen, damit du mir dienst, indem du für andere Menschen da bist. Was der Herr auch dir und mir sagen möchte, das steht genau da im Vers 21. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Boah, was ist das für ein Zuspruch? Möchtest du, dass dies einmal die Zusammenfassung deines Lebens sein soll? Möchtest du, dass der Herr auch dir einmal sagen kann, gute Arbeit, sehr gut gemacht. Du hast genau das getan, wofür ich dich auf die Erde gesetzt habe. Du hast mir in Übereinstimmung mit den Fähigkeiten, die ich dir geschenkt habe, gedient. Es ist vielleicht für uns schwierig, das für uns zu sehen oder wirklich zu glauben. Aber nehmen wir Jesus nicht ernst in seinem Wort? Glauben wir nicht, dass er das gerne zu dir und mir am Ende sagen möchte, wenn wir einmal vor ihm stehen? Willst du mit weniger zufrieden sein? Sagst du, nein, ich bin unnütz, ich kann nichts, ich bin nichts? Wir lesen nicht davon, dass in diesem Gleichnis, zugegebenermaßen ist ja die Gleichnisgeschichte, der das von sich gewiesen hätte. Sondern ich werde mit einem Luftsprung wird er in das Fest seines Herrn gegangen sein. Glaubst du, dass das auch dir gilt, dass das für dich möglich ist? Glaubst du Jesus oder glaubst du ihm nicht? Ist das das Ziel deines Lebens oder nicht? Mich hat das ungemein angesprochen und angespornt, zu glauben, dass das Jesus zu mir sagen könnte am Ende der Tage. Und ich möchte gerne, dass er es mir sagt. Ich möchte so leben, dass er genau dies zu mir sagen kann und ich mit einem Luftsprung in sein Fest hineingehe. Mit weniger zufrieden sein ist nichts als Stolz, denn wir weisen das ab, was Jesus uns zusprechen möchte. Jesus möchte jedem das deutlich machen, wozu wir geschaffen sind, um ihm zu dienen. Er möchte das jeden von uns sagen, einmal am Ende des Tages. Und deshalb ist die Zielfrage meiner Predigt, wie ist es möglich, dass Jesus auch dich am Ziel loben wird? Wie ist es möglich, dass Jesus auch dich am Ziel so loben wird, wie es der Herr diesen beiden ersten Knechten immer getan hat? Ich kenne all die Einwände dagegen. Ich kenne sie bei mir selbst auch. Aber lassen wir sie doch mal einen Augenblick beiseite und lassen wir uns darauf ein, was Jesus hier sagt. Immer besser, wir tun das, als wir meinen, wir sind klüger als er. Also, welchen Ansporn, welche Mahnung liefert uns diese Gleichnis? Das erste ist, Jesus zieht uns in sein Vertrauen. Das macht es für uns lohnenswert, ihm zu dienen. Es ist wie einem Menschen, der aus dem Lande reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Es waren seine Diener, aber welch ein Vertrauen, welche eine Wertschätzung führt der Herr ihnen gegenüber aus, gewährt er ihnen hier. Das sprengt jedes Sklavenverhältnis. Und schon hier merken wir wieder mal, die Gleichnisse Jesu sprengen den Rahmen des Gemüges Gewöhnlichen und führen uns hinein in sein Reich, die Möglichkeiten und Kräfte seines Reiches. Jesus erzählt das hier mit Bedacht. Denn Menschen, die sich von Jesus ansprechen und berufen lassen, werden mit ihm mit einem persönlichen Vertrauensverhältnis beschenkt. Auf du und du zu sein mit dem König aller Könige. Von ihm geliebt, berufen zu sein, er will dich und mich für sich. Zu entdecken, dass es eine wunderbare Berufung gibt für unser Leben, nämlich Lebenssinn und Inhalt darin zu sehen, für Jesus zu leben. Und zwar aus Dankbarkeit und Liebe. Mit allem, mit dem ganzen Leben, mit allem, was er uns hineingelegt hat, wie in der Schöpfung, unserem Herrn dienen. Jesus zeigt uns dann Menschen und Aufgaben, die wir lieben und denen wir uns widmen dürfen. Und so finden wir nach und nach heraus, zu erkennen, wie ein erfülltes und sinnvolles Leben aussieht. Um es gleich nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass wir in eine Art Werkgerechtigkeit verfallen, also möglichst viel tun und tun und tun und machen. Das ist nicht das Entscheidende, das steht nicht am Anfang. Anfang steht, dass wir angenommen werden, ohne dass wir irgendetwas getan haben und tun können, um dann von ihm beauftragt zu werden, ihm zu dienen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Antrieb, sondern mit dem, was er in uns hineingelegt hat und was seine Aufgaben für uns sind von Ewigkeit her. Als Antwort und Dank im Annehmen dessen und Weitergeben, was er uns gibt. Das ist alles andere als Werkgerechtigkeit. Es ist Antwort aus der Liebe zu Jesus heraus. Wie groß muss das Vertrauen dieses Herrn gewesen sein? Denn er geht ein großes Risiko ein. Er übergibt nicht die Portokasse seinen Dienern, sondern sein Vermögen, seine Habe. Unglaublich. Bestand nicht die Gefahr, dass seine Knechte nachlässig damit umgehen oder dass sie es verschleudern? Sein ganzes Vermögen hat er in ihre Hände gelegt. Und er lässt ihnen völlig freie Hand, wie sie damit umgehen, was sie damit machen, wo sie es investieren. Keine Vorschriften. Ob sie im Betrieb investierten, am Unternehmen, oder ob sie einen Handel eröffneten oder Volksviehwirtschaft betrieben haben, was immer auch ihre Neigung war. Hauptsache, das Vermögen ihres Herrn dort einzubringen. So vertraut auch Jesus uns seine Fülle an. Den Heiligen Geist schenkt er uns mit den Gnadengaben, die damit verbunden sind. Auch unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir dürfen unsere Neigungen, unsere Stärken, unsere natürlichen Begabungen mit einbringen, dafür, wofür unser Herz brennt. Alles mit hineinlegen. Mit allem, was dir gegeben ist, gib dich Jesus hin. Das ist das Allererste. Und dann bitte ihn, zeig mir, Herr, was soll ich davon jetzt wie gebrauchen? Was tue ich mit meinen Gaben? Was tue ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinen Beziehungen? Was ist das, was meinem Herzen liegt, was du mir aufs Herz gelegt hast? Herr, was soll ich jetzt tun? Und der Herr wird dir es konkret in die Hände geben und zeigen. Er wird dir den Weg weisen, wie du sein Vertrauen rechtfertigen kannst, mit dem er dich in seinen Dienst berufen hat. Darum dürfen wir gerne uns unserem Herrn hingeben, um ihm mit dem zu dienen, was er uns gegeben hat. Ein zweites, Jesus vergibt maßgeschneiderte Aufträge. Und er gab 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, und zwar je nach der jeweils eigenen Fähigkeit, nach der eigenen Möglichkeit, nach der eigenen Kraft, nach den Fähigkeiten des Einzelnen, übergibt er jedem etwas anderes. Jesus verteilt seine Aufträge nicht nach dem Gießkannenprinzip. Er beschenkt uns mit unterschiedlichen Gaben. Er gibt jedem individuell nach seinen Fähigkeiten. Gott weiß ganz genau, was er von jedem von uns erwarten, was er jedem von uns zumuten kann, ohne uns zu überfordern. Er gibt jedem nach seiner eigenen inneren, seelischen, persönlichen Art und Weise. Er gibt jedem gemäß seiner natürlichen Gaben und Neigungen. Die werden mit einbezogen. und nach seinen Möglichkeiten und seinen Grenzen. Jesus überfordert uns nicht, er unterfordert uns aber auch nicht. Er fordert uns heraus. Maßgeschneidert. Denn was sagt Paulus auf die Frage, was von guten Haushaltern erwartet wird? Nur eins, nämlich, dass der Haushalter, dass sein Diener treu ist in dem Dienst, in den er ihn gestellt hat. Nicht mehr als dies. Treu zu sein in dem, wozu Jesus dich ausgerüstet, wozu Jesus dich ausgestattet hat. Darin treu zu sein. Darum sagt er am Ende, du treuer Knecht. Und das ist keine Überforderung. Weil er uns immer mit allem auch die Kraft dazu gibt, die wir brauchen, treu zu sein. Und wenn wir untreu waren, Vergebung zu suchen, neu anzufangen. Ist ja nicht so, dass es so ein geradliniger Weg ist, der ohne Unterbrechungen, ohne Versagen, ohne Fehler verläuft. Natürlich gibt es das. Davon sprechen andere Gleichnisse Jesu, andere Worte Jesu. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Und vielleicht ist das heute ein Tag, einmal neu anzufangen, zu fragen, Herr, wozu hast du mich denn gestellt? Nicht meine Vorstellung entsprechend, sondern deinen Vorstellungen entsprechend. Dem, was du mir wirklich gegeben hast. Und dann können wir ihm treu sein. Denn die Voraussetzungen hat er dadurch geschaffen, dass er jeden von uns individuell begabt und beruft. Wir können mit seiner Hilfe treu sein und das Lob Jesu erlangen, dass er auch zu uns sagt, recht so mein guter und treuer Diener. Über wenigen warst du treu, über Großes werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Wäre das nicht schön, wenn Jesus das auch einmal zu dir und zu mir sagen könnte? Weil wir ihm treu gewesen sind? Denn er gibt maßgeschneiderte Aufträge, die uns entsprechen. Drittens, Jesus sucht bei uns nicht zuerst den Dienst, sondern uns als Diener, genau genommen das Herz eines Dieners. Das zeigt uns das negative Beispiel des dritten Knechtes in der Erzählung. Meisterlich skizziert Jesus hier sein Bild, beschreibt ihn und erhält uns eigentlich erschütternd damit den Spiegel unseres natürlichen Wesens vor, denn so sind wir alle von Natur aus wie dieser Dritte. Ich kann mir jemals lebhaft vorstellen, wie sich dieser dritte Knecht so stolz und selbstgefällig vor seinen Herrn hinstellt und meint, dass er am Recht und seinem auch klug in die Wasser gemacht hat und schmeißt ihm alles wieder vor die Füße. Eine ungeheuerliche Respektlosigkeit, die hier passiert. Wörtlich heißt es, es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Und sieh, hast du das Deine. Das ist nicht meins, das ist deins, sondern man kann nur machen, was du willst. Was hat ihm nicht gepasst? Was hat diesem Mann nicht gepasst? Vielleicht, weil er nur ein Talent bekommen hat? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass aus seinen Worten hervorgeht, er ärgerte sich darüber, dass sein Herr nur darauf aus war, was er mit seinem Kapital erwirtschaften sollte. Nicht sein eigenes, sondern das seines Herrn sollte er verwalten. Das galt es einzusetzen und zu vermehren. Dieser dritte Knecht wollte lieber auf eigene Rechnung leben und wirken und in seine Tasche wirtschaften. Darum vergrub er sein Talent. Warum sollte er seine Kraft mit fremdem Kapital verschwenden, vergeuden? Dafür wäre er sich zu schade. Übrigens nennt Jesus ihn faul und offenbart da noch ein weiteres Motiv, das er nicht verbergen konnte. Mit einem Wort, dieser dritte Knecht hatte nicht das Herz eines Dieners. Er hätte lieber sein eigenes Ich ausgelebt, für seinen persönlichen Vorteil. Da hätte er wohl geackert, aber für das seines Herrn. Hier finden wir Hinweise darauf, dass es eine Gefahr gibt, dass wir uns mit unseren Gaben selbst darstellen und selbst zu verwirklichen trachten, selbst zu glänzen. Man kann sein Leben lang die Mitarbeit in der Gemeinde zurückhalten, weil es einem nicht lukrativ genug erscheint. Weil man lieber die 5 hätte, statt das eine. Was anderes hätte, was irgendwie offensichtlicher, was mehr vor den Augen geschieht, aber das ist ihm nicht lukrativ genug. Wir unterlassen es, weil es uns so unscheinbar und klein erscheint. Man kann aber auch sein Leben lang in der Gemeinde mitarbeiten, ohne wirklich ein Diener zu sein, sondern ein Selbstdarsteller. Darum sucht Jesus bei uns nicht in erster Linie den Dienst, sondern den Diener, der mit dem Herzen eines Dieners wirkt. Der dritte Knecht legt ein derart distanziertes und kühl berechnendes Wesen und Verhalten an den Tag, dass klar wird, er hatte keine persönliche Beziehung zu seinem Herrn. Diese Beziehung war total gestört und war nicht lebendig. Darum ist er auch in ewiger Gottesferne verloren, weil es schon vorher war. Schon hier hat er keine Beziehung zu seinem Herrn. Dieser Knecht damals hatte nun keine Chance mehr, Rettung zu finden. Er konnte nicht bitten, Herr, lass mich es normal versuchen. Es war in diesem Gleichnis nicht mehr möglich. Es gibt auch ein zu spät. Aber darum möchte ich dich mahnen, zu sagen, es ist noch Gnadenzeit, wie man so fromm sagt. Also noch Zeit der Gnade, wo Gott uns mit Wohlwollen, mit Liebe begegnet, um uns zu vergeben, um uns auf den Weg zu führen, dass wir neu anfangen. Dass wir neu nach dem Willen Gottes fragen und dieses Gleichnis uns tief zu Herzen nehmen. Noch kannst du Buße tun über deinen Stolz. Noch kann der Herr dir das Herz eines Dieners geben, wie es die Jahreslosung verheißt. Siehe, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das allerdings brauchst du dann, das muss geschehen. Wenn das nicht geschehen ist, dann wirst du dem Herrn nicht dienen können. Das brauchst du als allererstes. Darum, wenn du den Mangel spürst, bitte ihn, dass er dir das Herz eines Dieners schenkt. Ein neues Herz, einen neuen Geist, damit du dem Herrn wirklich anfangen kannst zu dienen, wie es ihm gefällt. Nicht aus deinem eigenen heraus, sondern aus dem, was er dir gibt. Ich habe am Anfang der Predigt über Elvis Presley gesprochen. Es gibt eine interessante, aber auch eigentlich traurige Anekdote in diesem Zusammenhang. Elvis Presley hat nur einmal einen Grammy gewonnen, also ist ein Preis für Schallplatte, glaube ich. Ne? Die bekam er bei 250 Millionen verkauften Alben für eine religiöse Langspielplatte mit dem Titel He Touched Me. Er hat mich berührt. Welch eine Tragik, die mich manchmal ankommt und traurig stimmt, dass er das nicht erleben konnte. Dass ihm das nicht gegeben ist, dass er danach nicht gesucht und das nicht gefunden hat. Gott weiß warum. Aber es nicht wollte, nicht konnte, wir sollen nicht über ihn urteilen. Er hat mich berührt. Und diese Berührung mit unserem Herzen, unserem Herrn, die brauchen wir wieder ganz neu. Und es gibt einen Song auf diesem Album, der diesen Gedanken ausdrückt. Es heißt dort, ich übersetze aus Deutsche, wenn Blitz und Donner vergangen sind und das Läuten der letzten Glocke, möchte ich vor Jesus knien und hören, wie er sagt, gut gemacht, mein Sohn. Er ist der Grund, warum ich lebe. Er ist der König der Könige. Ich gebe mich ganz in seine Hand. Er ist mein Ein und Alles. Kannst du dazu Amen sagen? Wenn ja, sage mit mir. Amen.